Die Uni-Abschlussveranstaltung steht an. Long ist Videograf und produziert jedes Jahr einen Abschlussfilm. Das ist eher eine entspanntere Nummer mit Studi-LaienschauspielerInnen.
Und dann bei der Durchführung merke ich dann so, ich würde es gerne nochmal drehen. Und nochmal. Und nochmal.
Entspannt? Naja, also Long kann einfach nicht loslassen.
Ich könnte eigentlich ganz normal weiterarbeiten, aber wenn da so ein kleines Ding ist, das mich da ein bisschen nervt, dann will ich das eigentlich perfekt haben.
Long beschreibt sich selbst als Perfektionist. Das ist nicht immer leicht.
Im Endeffekt tue ich den Leuten keinen Gefallen damit, mir selber auch nicht. Dann merke ich einfach, ja komm Long, da hat dein Perfektionismus jetzt wirklich nichts zu suchen. Also ich ärgere mich oft mal.
Facts und Feelings.
Hi, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Charlene Rogal. Wir suchen hier gemeinsam nach Ursachen und Lösungsansätzen zu Themen, die uns im Alltag beschäftigen. Heute gucken wir auf das Phänomen Perfektionismus. Woher kommt das, ob wir mehr oder weniger perfektionistisch sind? Was ist die Superpower von PerfektionistInnen? Und wo liegen die Struggles? Und mit Blick auf die Gesellschaft, würde uns ein bisschen weniger Perfektionismus guttun? Spoiler, nö.
Ich würde echt gern sagen, weil ich einfach Bock habe auf geil auszusehen, eine geile Ausbildung zu machen, aber dem ist nicht so. Also der Ursprung und die Motivation, weshalb ich perfektionistisch denke, sind tatsächlich so Ängste gewesen.
Long war schon immer sehr strategisch zielstrebig und geht aber auch nach Bauchgefühl. Und diese Kombi zeigt sich auch in seinem Lebenslauf. Er hat ein Technikstudium durchgezogen bis zum Master, war dann Reisen in Asien und hat Fotografie für sich entdeckt. Parallel hat er sich bei einem deutschen Model-Contest für ein Magazin beworben. Und er hat das Ding gewonnen. Jetzt ist er selbstständig als Videograf und sieht aus wie ein Fitnessmodel. Seine perfektionistischen Züge, sagt er, haben sich in der Kindheit entwickelt.
Es waren schon gewisse Existenzängste damals in meiner Kindheit da, die mich dazu motiviert haben, vielleicht Perfektionist zu werden, um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen in Zukunft. Ich bin mit meinem großen Bruder und meiner Mama natürlich in einer kleinen Stadt hier in Oberfranken aufgewachsen. Wir sind sehr humble aufgewachsen und uns hat dann nichts gefehlt, aber wir hatten auch nicht viel, sagen wir es mal so. Und spätestens, wenn du dann als junges Kind aufs Gymnasium gehst, wirst du eigentlich schon mit der Realität konfrontiert, weil gewisse Dinge, die für andere Kinder normal sind, sind für dich nicht greifbar, weil du nicht die Mittel dazu hast oder deine Eltern nicht die Mittel dazu haben. Also wenn irgendwie Wochenendtrips geplant sind oder wenn die Leute sagen, hey, lass uns mal Fahrrad fahren irgendwo hin, ist natürlich cool, aber wenn du kein Fahrrad hast, dann ist das blöd.
Mhm.
Das ist das eine. Aber dann kommt noch dazu, dass man in der Freizeit sich auch trifft zum Fußballspielen und dann heißt es ja, hey komm, lass uns doch mal in den Nachbarort treffen und dort Fußball spielen. Ja, das ist ja cool, aber wenn du keinen Elternteil hast, das dich fahren kann, ist das auch problematisch. Und was hat das jetzt mit Perfektionismus zu tun? Der Weg zum Perfektionismus hin, für mich zumindest, hat mir dazu geholfen, diese ganzen Hürden, diese Kleinigkeiten, die ich so in meiner Kindheit hatte, nie wieder konfrontieren zu müssen. Das bedeutet, allein durch meine Ausbildung werde ich nie wieder zurückgehen müssen. Ich werde nie wieder in eine Situation kommen, wo ich überhaupt so etwas benötige.
Du kannst dir quasi jetzt selbst ein Auto kaufen, um irgendwo hinzukommen.
Yes, also zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja.
Und ich glaube, das ist der Ursprung, weshalb ich perfektionistisch denke, weil ich gewisse Ziele vor mir habe und schon versuche, die zu erreichen. Ich glaube, der Ursprung und die Motivation sind tatsächlich so Ängste gewesen.
An dieser Stelle machen wir mal kurz Stopp und Zoom raus. Denn Long ist nicht allein. Es gibt einige PerfektionistInnen unter uns. Und sogar ein eigenes Forschungsfeld dazu.
Perfektionismus ist ein relativ neues Forschungsgebiet. Also die ersten Fragebögen kamen so 1990, 91 in die wissenschaftliche Community. Und dann hat eigentlich die Forschung erst so richtig begonnen.
Das ist Christine Altstädter-Gleich, Psychologin mit dem Spezialgebiet Differenzielle und Persönlichkeitspsychologie. Sie forscht seit Jahren zu Perfektionismus.
Perfektionismus bedeutet letztendlich, dass man sehr, sehr hohe Ansprüche an das, was man tut, anlegt. Das ist per se noch nicht problematisch. Das tun viele Leute. Also, und wir wollen das auch von manchen Leuten, Zahnärzte zum Beispiel und Zahnärztinnen. Da wollen wir ja schon, dass die das alles perfekt machen. Oder Automechanikerinnen und so weiter und so fort. Also wir haben viele Berufe, wo wir das eigentlich sehr, sehr wichtig finden. Und gleichzeitig ist aber dieser hohe Anspruch mit einer ja mehr oder weniger kritischen Auseinandersetzung verbunden, was denn passiert, wenn man diese Standards nicht erreicht.
Wenn ihr unseren Podcast kennt, dann wisst ihr ja, an dieser Stelle schauen wir auf die großen Zusammenhänge. Deshalb haben wir Christine Eidstetter gleich gefragt, wie Perfektionismus und unsere Gesellschaft zusammenhängen.
Wir werden ja von klein auf bewertet und wir bekommen von klein auf positives Feedback, wenn wir sehr gut sind, und nicht so positives Feedback, wenn wir nicht so gut sind. Ja, muss man sich nur angucken, wie unser Schulsystem ausschaut. Dann ist ja auch irgendwie klar, dass sehr gute Leistung belohnt wird. Und das ist dann nicht nur die gesellschaftliche Anerkennung, sondern das sind auch die entsprechenden Jobs. Und das ist, wenn man es jetzt mal auf einen anderen Bereich, Aussehen zum Beispiel, bezieht, dann bekommt man halt mehr Anerkennung, wenn man gut ausschaut. Und das bedeutet natürlich auch damit einhergehend, dass wenn man das nicht leisten kann, wenn man nicht so gut ausschaut, wenn man nicht so erfolgreich ist im Beruf, dass man dann die Kehrseite vielleicht kennenlernt.
Christine Eidstetter gleich macht aber auch deutlich, die Menschheit braucht PerfektionistInnen.
Wir verdanken ja Perfektionisten und PerfektionistInnen total viel. Ne? Also der ganze wissenschaftliche Fortschritt zum Beispiel wäre ja nicht denkbar bei der Medikamentenentwicklung, aber auch in anderen Bereichen, in Unternehmen und so, wenn Menschen nicht wirklich ihr Bestes geben würden. Ne? Was wir brauchen, ist eine Auseinandersetzung mit dieser anderen Seite, mit der Angst vor Fehlern, Angst davor, Fehler zu machen. Wir brauchen eine andere Fehlerkultur, eine, die uns ermutigt, aus Fehlern zu lernen, die im Grunde auch das Potenzial von Fehlern erkennt. Ne?
Also, wir brauchen Perfektionistinnen, sagt die Psychologin. Sie sagt aber auch, übermäßiger Perfektionismus hängt total damit zusammen, wie wir sozialisiert werden. Wir gehen an dieser Stelle zurück zu Long. Dass er perfektionistisch ist, zeigt sich in allen Bereichen seines Lebens, sagt er.
Es hat angefangen, ja, mit der Schule bis hin zum Studium und jetzt bis hin zur Arbeit, also in allen Bereichen. Also angefangen mit gewissen Idealvorstellungen, ob es Mode, Fitness war, damals in der Schule, durch bis zum Studium, dass man gute Noten schreiben möchte, dass man überhaupt das Studium bestehen möchte. Und dann auch in der Arbeit, dass man da einfach performen möchte.
Und hast du das Gefühl, dass es irgendwie doller geworden oder gefühlt warst du schon immer so?
Also es gab eine Zeit, wo es wirklich doll war. Und das war in der Zeit, wo ich meinen Bachelor geschrieben habe. Das war eine Zeit, wo ich ein bisschen gestruggelt habe, weil das Studium, das war schon sehr tough für mich. Ich persönlich bin nicht gemacht fürs Ingenieurwesen. Und deswegen musste ich immer super viel Zeit und Arbeit rein investieren, damit ich da mithalten konnte. Da habe ich dann schon gemerkt, dass ich meinen gesamten Alltag, also wirklich jede einzelne Stunde plane, dass ich so perfekt es geht vorbereitet bin für eine Klausur. Das erfordert natürlich super viel Disziplin, aber es ist auch super nervig, weil du halt auch Abstriche machen musst, weil soziales Leben etc. war halt dann in dem Zeitpunkt nicht wirklich da.
Ich habe gerade auch gedacht, das hört sich wirklich anstrengend an. Irgendwie auch bewundernswert, ne, dass du so deinen Schissel so, sag ich mal, zusammen hast und gleichzeitig, boah, krass.
Einerseits hat man da so ein Ziel vor Augen und möchte das Studium schaffen. Andererseits hast du natürlich auch irgendwelche Needs. Also klar hätte ich Bock auf Feiern gehabt und Freunde treffen und so weiter und so fort. Aber mir war einfach bewusst, dass ich, wenn ich diesen Plan nicht verfolge, dass ich das nicht schaffen werde. Ich glaube, in der Hinsicht war der Perfektionismus offensichtlich was Gutes, aber das hätte auch wirklich in die ganz andere Richtung gehen können, weil man sich so sozial abschottet und wirklich nur mit sich selber beschäftigt ist.
Was hat dir das denn gebracht, wenn du sagst, es war so positiv?
Es hat mich in meinem Studium vorangebracht. Es hat mir gewisse Attribute gelehrt, wie dranbleiben, fleißig sein, auch zu fantasieren, also wirklich herumzuspinnen mit gewissen Ideen. Und in der Hinsicht ist es natürlich schon was Positives gewesen, weil ich dann gemerkt habe, durch die Dinge, die ich selber plane und lerne, komme ich voran. Das bedeutet, mein eigener Effort zahlt sich doch irgendwo aus, auch wenn er mit gewissen Einbußen kommt.
Du hast ja gesagt, damals war das eine besonders intensive Zeit, aber jetzt bist du auch immer noch perfektionistisch. Wo zeigt sich das da?
Im Privaten zeigt sich das, ich würde jetzt nicht sagen zu Hause, weil ich wohne in einer WG. Da denke ich, sollte jeder Perfektionist seine perfektionistischen Züge ablegen.
Weil sonst geht man unter, oder wie?
Sonst gehst du sowas von unter. Aber im Privatleben, ich sag einfach mal, ja, so generell im Alltag, in der Planung, kennst du das nicht, dass du deinen Alltag so planst und dir so vorstellst, dass er abläuft, wie er abzulaufen hat, und wenn er doch anders abläuft, dann denkst du dir, ist doch cool, aber sollte nicht so sein.
Was löst es in dir aus, wenn das nicht so nach Plan läuft, nicht so perfekt, wie du dir das vorgestellt hast?
Also kurzzeitig mache ich mir daran Gedanken, aber die Erfahrung hat mich gelehrt, dass es eigentlich was Tolles ist. Also ich habe gelernt, spontan zu sein, aber ursprünglich hat es in mir schon Stress ausgelöst. Also es war schon so, okay, es war jetzt nicht so wie geplant. Ich würde eigentlich gerne den Plan weiterhin so durchziehen, weil darauf habe ich mich vorbereitet. Immer spontan zu agieren und unvorbereitet oder ungewisse Situationen zu handeln, ist echt cool, muss ich echt sagen. Das musste ich echt lernen und lieben lernen. Aber das ist eher nicht die Komfortzone, die ich habe.
Wie ist das eigentlich für die Menschen um dich rum, wenn du dich von deiner perfektionistischen Seite zeigst?
Also meine Freunde, die nehmen das mit Humor. Leute, die ich aber filme, das ist was anderes, weil da bestehe ich schon auch darauf, perfektionistisch zu sein und dann auch gewisse Szenen beizubehalten und immer wieder zu drehen. Und das kann schon nervig sein, aber die waren auch mal sehr geduldig mit mir. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, sehr tolerant, manche nervt's, aber viele akzeptieren es.
Long kann also mit seinem Perfektionismus inzwischen gut umgehen und ihn sogar für sich nutzen. An so einen Punkt zu kommen, erfordert ja auch immer ordentlich Selbstreflexion und Ausprobieren. Das weiß auch Psychologe Martin Heisig. Er hat selbst, wie er sagt, perfektionistische Züge, und sein Schild für die Praxis hat er aus Versehen schief angebracht.
Und ich habe dann noch ziemlich lange versucht, das irgendwie gerade zu bekommen, aber ich habe es nicht geschafft. Und ich nutze das als kleine liebevolle Erinnerung an mich, dass auch Dinge, die nicht perfekt sind, manchmal hilfreich sein können. Die Leute wissen ja trotzdem, wer da ist und wo ich sitze.
PerfektionistInnen können auch von ihrem Perfektionismus profitieren. Das betont Martin Heisig.
Eine positive Auswirkung kann dann natürlich sein, dass ich mir regelmäßig anspruchsvolle Ziele setze, die sich Leute in meinem Umfeld, die weniger perfektionistisch sind, so vielleicht nicht setzen würden. Und im Idealfall schaffe ich es vielleicht auch, weil ich ab und zu aus meiner Komfortzone rausgehe, dann diese Ziele zu erreichen. So. Das wären die positiven Auswirkungen, die negativen Auswirkungen. Da geht es eher in Richtung Bewertungssorgen, dass ich dann mir selbst eben nicht erlaube, Ruhepausen zu lassen, mir selbst nicht erlaube, auch kleinere Ziele zuzulassen, Unterstützung mir nicht erlaube und immer wieder diese Angst auch vor Fehlern und vor negativen Bewertungen habe. Und das kann eine Reihe an psychischen Problemen auch begünstigen.
Ich finde, beim Thema Perfektionismus gibt es ja immer so ein Phänomen, das ist so ein bisschen fies. Warum werden denn Perfektionistinnen, obwohl sie ja alles geben und sich vielleicht auch so extra bemühen, auch gerne mal im sozialen Kontext als nicht so sympathisch wahrgenommen?
Ich denke, ein wesentlicher Grund liegt wahrscheinlich darin, dass man auch ungern Unterstützung annimmt, wenn man perfektionistisch eingestellt ist. Das bedeutet, wenn ich jetzt als unterstützender Mitmensch versuche, auf jemanden zuzugehen, der sehr perfektionistisch ist, dann mache ich wahrscheinlich oft die Erfahrung, dass ich auch weggeschubst werde. Muss vielleicht auch gar nicht immer aus böser Absicht sein, aber so aus diesem Anspruchsdenken heraus eben. Und das kann dann schon auch dazu führen, dass ich mich zurückgewiesen vielleicht fühle und dann weniger auf diese Leute zugehe. Und je nachdem, welche Erklärung ich mir dafür suche, warum ich jetzt weggeschoben werde, dann entsteht vielleicht auch schnell der Eindruck von Arroganz oder so. Und ich denke, ein weiterer wesentlicher Grund, der vielleicht auch dazu beiträgt, ist, dass Perfektionisten hohe Maßstäbe haben. Dann muss man natürlich auch gucken, wie schaffen die es auch, diese Maßstäbe zu erreichen. Dazu gehört dann wahrscheinlich auch, dass man auf andere Leute weniger Rücksicht nimmt in manchen Kontexten.
Wenn wir perfektionistisch sind und vielleicht ein bisschen lockerer werden wollen und darunter leiden eben, was kann man tun?
Da gibt es verschiedene Strategien. Wir fangen mal vielleicht mit den naheliegendsten an. Wenn ich eine sehr perfektionistische Grundhaltung habe, dann bin ich wahrscheinlich oft angespannt. Mhm. Ein angespannter Körper begünstigt einen angespannten Geist und einen angespannten Denkprozess. Mhm. Ein entspannter Körper begünstigt auch einen entspannten Geist. Eine körperliche Entspannung wäre so eine Strategie. Da gibt es zum Beispiel progressive Muskelentspannung, autogenes Training, das kann man auf YouTube, gibt es x Anleitungen dazu, die man sich da anhören kann. Meditation kann helfen, ne? Das schult die Achtsamkeit und sorgt dafür, dass man auch eher die eigenen Muster identifizieren kann. Ich denke, generell ist es hilfreich, ein gewisses Bewusstsein für den eigenen Perfektionismus zu schaffen. Mhm. Bewusstsein schaffen meint, ich sollte mich der Vorteile meiner perfektionistischen Tendenzen bewusst sein, aber ich sollte auch die Nachteile auf dem Schirm haben. Mhm. Und ich glaube, eine ganz wesentliche Strategie für den Alltag ist, unperfekte Dinge bewusst auch mal zulassen.
Wie können denn Menschen im Umfeld, wenn das gewollt ist, perfektionistische Menschen unterstützen, ein bisschen mehr Druck rauszunehmen?
Also manchmal kann es helfen, das liebevoll wertschätzend zu spiegeln, einfach. Mhm. Ist vielleicht auch eine humorvolle Art und Weise, dass man sagt, hier, ich habe dir irgendwie einen Kaffee mitgebracht. Das ist leider nicht perfekt geworden, ist ein bisschen drüber gekleckert, aber da stehst du ja drüber.
Das würde jetzt Provokation werten.
Liebevoll wertschätzen, gegenüber ein bisschen aus seiner Komfortzone vielleicht rausholen. Unterstützung anbieten ist ja immer okay. Ne? Mhm. Und ich glaube, offene und authentische Gespräche führen. Also es ist ja erlaubt zu sagen, ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie ambitioniert du hier am Ball bleibst bei diesem Ziel. Ich frage mich, wie du das schaffst. Das ist etwas, wo man dann vielleicht auch wirklich mal über die negativen Facetten überhaupt ins Gespräch kommt und dann da auch Unterstützung platzieren kann.
Das Team für diese Folge: Anne Bohlmann, Julian Kretschel, Sarah Brendel, Jewgenia Scherbakowa, Friederike Seeger und ich, Charlene Rogal. Cool, dass ihr dabei wart.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.